Jetzt vermietest du 4 Zimmer mit 4 einzelnen Verträgen.
Richtig, Einzelmietverträgen, ja, pauschal.
Okay, und wie hast du die Miete gefunden und hast du möbliert?
Ich hatte in Mönchengladbach, ist die Wohnung erst nicht möbliert. Hatte mir vorher darüber Gedanken gemacht, ob das denn überhaupt notwendig ist, ob ich die Zimmer auch so wegbekomme. Hab die Zimmer auf WG gesucht und Kleinanzeigen online gestellt. Das hat auch super geklappt. Auf jeden Fall bei den ersten 3 Zimmern hatte ich schnell einen Mieter drin. Bei dem 4. hat es dann ein bisschen was gedauert. Hätte ich auch am Ende gar nicht gedacht.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Unfassbar. Von Februar 2025 bis jetzt ungefähr hat der Cedric 5 Wohnungen gekauft und ein 3er-Mehrfamilienhaus, sich 1500 Euro Cashflow aufgebaut und er ist gerade 26 Jahre alt und hat das alles wirklich in einem Jahr schon gelöst. Unfassbar. Und das Ganze auch noch mit 20.000 Euro Eigenkapital und keinem Cent mehr, wie er mir gerade verraten hat. Total cool. Herzlich willkommen, Cedric. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Hi, Marco.
Ja, es ist, hört sich ein bisschen reißerisch an, aber wir haben es ja gerade im Vorfeld rausgearbeitet, ist genau das passiert. Cedric, wie waren deine letzten, sagen wir mal, 12 bis 14 Monate? Also du bist Polizist im Real Life sozusagen, ja, hast also da einen Job, der mit Sicherheit dich fordert und auch erstmal grundsätzlich zeitlich auslastet. Was ist in den letzten 12 bis 14 Monaten, wie hast du dich organisiert, dass du 8 Einheiten kaufst, überhaupt in dieses Thema schaffst, reinzukommen, Finanzierung aufstellen, WG-Vermietungskonzept, wenn wir auch noch drüber sprechen, hast du in 2 Wohnungen. Wie hast du das unter einen Hut gebracht?
Ja, erstmal Zeiteinteilung ist das A und O, also Thema Fokus ist jetzt nicht so, als könnte ich als wäre ich in jeden Tag reingelebt. Also es ist halt, man muss sich klare Strukturen setzen. Also das ist ein ganz großes Thema Fokus. Und vor allem, ja, auch das Thema Netzwerk, ne? Leute, die einen dabei unterstützen, weil von Renovierung bis Neuvermietung geht auf jeden Fall nicht alles alleine.
Ist wirklich irre, das in einem Jahr so schnell zu machen. Ich weiß noch, dass wir haben zu zweit 6 Wohnungen in den ersten 2 Jahren gekauft. Das fand ich auch schon tough, zusätzlich zu unserem Konzernjob und so. Lass uns mal kurz nochmal teilhaben. Du teilst deinen Tag, also wann machst du Immobilien? Wie bringst du das unter?
Dann, wenn ich frei habe. Also klar, Freunde, Familie oder Thema Sport ist auch ein großer Zeitfresser. Aber es war jetzt im letzten Jahr schon so ein Zweitjob, dass ich teilweise wirklich in den Wochen nochmal die Stunden gearbeitet habe, die ich in meinem Hauptberuf tätig war.
Ach krass.
Ja, weil irgendwie doch dann immer wieder was anfiel, gerade was die WGs angeht. Ne, das sind in beiden WGs 7 Mietverhältnisse. Die Leute wollen natürlich auch was von einem und man ist dann doch lieber oder man ist dann doch öfter erreichbar, als man eigentlich möchte. Und die Nächte sind dann vielleicht auch mal ein bisschen länger, als man sich irgendwie vorstellen kann. Aber was mich immer so ein bisschen motiviert hat, ist das Ergebnis am Ende zu sehen. Und wenn ich jetzt auf das Jahr zurückblicke, was ich da getan habe, vor allem was ich alles gelernt habe, mit was für einer Selbstverständlichkeit ich mittlerweile zu einer Besichtigung fahre oder mit einem Bankberater spreche, ne, weil ich genau weiß, was ich mache. Klar, ich lerne immer noch dazu, aber es hat sich auf jeden Fall ordentlich was getan. Und das ist immer wieder das, was mich anspornt und was mich auch im letzten Jahr so angespornt hat.
Was war das Unangenehmste für dich? Ist es sozusagen Besichtigung, man geht hin und hat keine Ahnung? Oder ist es der Banker, wo man denkt, hey, ich bin 26, fühle mich komisch? Oder was war das Unangenehmste für dich?
Das Unangenehmste. Das Unangenehmste, / Stressigste war tatsächlich der Kauf der ersten Wohnung. Das erste Mal so einen Kaufvertrag in die Hand gedrückt zu bekommen. Das erste Mal in Neuvermietung zu gehen, weil ich hatte natürlich einen Plan. Ich wusste, wie ich es mir genau vorstelle, nur ich habe es noch nie umgesetzt. Und deswegen hat mich das schon echt sehr gefordert. Fand es sehr unangenehm, den Kauf der ersten Wohnung, da in die Neuvermietung zu gehen. Klappt alles, so wie ich es mir vorstelle. Auch mit einem Teil der Renovierung. Die ersten Besichtigungen.
Die war leer?
Das war leerstehend, ja. War leerstehend, die Wohnung. Hatte quasi, also ich würde jetzt auch was anderes damit machen, als ich damals gemacht habe. Ist komplett normal vermietet. Das Unangenehmste waren tatsächlich jetzt, wo ich mich erinnere, die Besichtigungen mit den Mietinteressenten. So, weil ich hatte ja auch nichts vorzuweisen. Ah, ja. Ne? also für mich war es ja auch komplett neu. Und da muss man irgendwie professionell da stehen und wissen, was man macht und wissen, was man sagt. Und gerade der erste Mieter, der einen da vielleicht auch finanziell in eine große Schieflage reißen kann, ne, wenn er dann irgendwann nicht mehr zahlungsfähig ist. Deswegen war das schon in der Zeit nicht ohne für mich. Hat alles geklappt. Also wir haben ein super Verhältnis. Jetzt nochmal einen kleinen Wasserschaden gehabt, Rohr verstopft. Hat aber alles super geklappt mit Unterstützung der Mieterin und Hausverwaltung. Ja, also kann da nur positiv zurückgucken.
Du warst deshalb, war unangenehm für dich, weil du ein junger, neuer Vermieter warst und jetzt hattest du, erstmal ist das komisch im Auftreten, ich weiß auch noch, also ich mich als Vermieter das erste Mal selber erlebt, ich war 29, das war irgendwie ein bisschen strange, die Mieter waren älter, mit denen ich zu tun hatte, auch mein erster Mieter war älter, das war jetzt keine Neuvermietung. Aber das stelle ich mir vor, war daran strange, oder? Und dann die Sorge, eine Fehlentscheidung zu treffen, wen du in die Wohnung lässt.
Genau, also die Mieterin, die darin ist, die ist auch doppelt so alt wie ich, knapp. Und da auch erstmal so ein Auftreten zu wahren, dass man auch ernst genommen wird, etc. Also die Angst davor war schon ein bisschen da, ne?
Ja, ich sage immer, oder wir sagen ja ganz oft so, hey, wenn du mal einen Konzernjob hattest, so, wir waren ja im Konzern, waren dann sogar Führungskraft irgendwann, und du setzt dich da durch oder bestehst da, dann ist eigentlich das Spiel mit den Immobilien sehr viel leichter. Also da muss man eigentlich weniger am Ende mitbringen als Persönlichkeit und Skills und so. Ich finde es komplexer, einen Vertriebsleiterjob in einem Konzern zu haben, wie ein, sagen wir, Mehrfamilienhaus zu entwickeln an sich. Ne? Und trotzdem ist man dann so komisch, man ist in dieser Rolle nicht zu Hause. Und jetzt bist du Polizist, ich stelle mir also vor, in deinem Hauptberuf, logischerweise hast du gelernt, mit Konflikten umzugehen und ordentlich gegenüber Menschen aufzutreten, die doppelt so alt sind wie du. Aber wenn man plötzlich in der Rolle Vermieter ist, ist es halt strange.
Hm? Ja, das auf jeden Fall.
Ah ja.
Auf jeden Fall. Ja. Aber auf den Punkt zurückzubekommen, dass das ein komplett anderes Themenfeld ist, das ist tatsächlich so. Also das Einzige, was ja irgendwo bleibt, ist die Menscheneinschätzung, was mir vielleicht bei der Mieterwahl ein bisschen entgegengekommen ist, ne? Dass ich vielleicht dann anhand des Auftretens oder so sehe, wie ist der Mensch ein bisschen drauf, wie kann ich ihn einschätzen. Aber ansonsten komplett was anderes, was bei mir so ein Punkt war, ich hatte immer so ein bisschen die Vorstellung, selbstständig zu sein, was ich mir jetzt damit ein bisschen aufgebaut habe, ein komplett neues Themenfeld erschlossen habe. Klar, Aktien etc., die sind schon länger da, dass man sich damit beschäftigt, mit Finanzen, mit den eigenen Finanzen. Aber wie gesagt, mich hat es einfach dauerhaft motiviert, einfach da zu sehen auch, was kann ich mir damit aufbauen, in jeglichen Feldern, ob es jetzt Sanierung ist, Bankkontakte, Kauf, Kommunikation mit Maklern etc. Und ja, also ich sag mal, gerade auch im Kontakt mit Maklern ist halt auch das Berufsbild oder auch Verkäufern positiv konnotiert. Ne? Also baut eine gewisse Vertrauensbasis aus dann am Ende.
Ich wage mal eine These. Ne? Du wolltest Unternehmer sein nebenbei. Auch der Vergleich zu Aktien finde ich spannend. Was du jetzt geschaffen hast. Du hast für eine gute Million bisher Immobilien gekauft. Ne? Ich habe eine Portfolioaufstellung von dir. Wir gucken gleich an, was du wo genau gekauft hast. Leverkusen, Köln, Kerpen und so weiter. Das addiert sich auf eine gute Million Kaufpreise, die du eingekauft hast. Wir wissen, du hast da am Ende jetzt positiven Cashflow. Da kommt schon im Monat, bleiben 1.500 Euro hängen. Das ist super und bringt dir mit Sicherheit jetzt große Freiheit im Leben über die nächsten Jahre. Toll. Und du hast eben eine Million Vermögen, die sich gerade von selbst abzahlt. Das ist Wahnsinn, was da für eine Rendite dahinter steht. Vor allem, wenn man überlegt, dass du nur 20.000 Euro Eigenkapital eingesetzt hast. Und das finde ich, ich finde das krass, ich komme aus dem Flug. Ich wollte auch Polizist werden, das weiß ich noch. Da war ich 16 und habe meine Eltern versucht, davon zu überzeugen, dass ich jetzt die Schule abbreche. Und die haben natürlich dagegen gewotet. Und dann weiß ich noch, dann gab es irgendwie zwei unterschiedliche Gehaltsklassen bei Bayern, kann man öffentlich nachgucken, glaube ich, was Polizisten verdienen und so. Ne? Und ich hatte mich damals auch nicht gemerkt, okay, irgendwie, was klar ist als Polizist, du wirst am Ende, also du verdienst ein gutes Geld, das ist super, aber du wirst kein Spitzenverdiener werden. Das weißt du schon für dein Leben, du kannst kein Spitzenverdiener werden. Und selbst wenn du jetzt sagst, okay, von dem Gehalt, was ich als Beamter bekomme, ist ja nicht nur für Polizisten, sondern da ist man irgendwo gedeckelt. Das gilt für viele Angestellte auch, wo du weißt, du bist einfach gedeckelt. Was du in einem durchschnittlichen angestellten Bürojob verdienst, hat irgendwo einen Deckel. Und dann kannst du noch vorstellen, wie viel 100 Euro kriegst du nebenbei, sagen wir noch, in den ETF, um in Aktien irgendwie zu investieren. Das, was da rauskommen kann über Lebenszeit, wird dich nicht zu einem, sag mal, vermögenden Menschen machen und die große finanzielle Freiheit bringen. Es wird dich wahrscheinlich an einen Punkt bringen, wo du vielleicht ein bisschen früher in Rente gehen kannst und wenn du sparsam lebst und so weiter. Aber wenn du das in dir hast, zu sagen, hey, ich will unternehmerisch daran gehen, nicht nur einen Sparplan bedienen, sondern unternehmerisch, dann kannst du brutale Werte heben. Jetzt hast du in einem Jahr in den Grundstein gelegt, dass sich eine Million gerade mal von selbst abzahlt. Wenn die abbezahlt sind, sind sie wahrscheinlich anderthalb oder zwei wert. Währenddessen einen Haufen Cashflow aufgebaut und hast einen Skill, dass du mit Sicherheit nicht bei der 1 Million bleiben wirst, die sich gerade von selbst abzahlt, sondern wirst du eine zweite, eine dritte, eine vierte oben draufsetzen. Und dann ist deine Perspektive im Leben, was da finanziell rauskommt, eine brutal andere, wie ich sag mal, für denjenigen, der einfach im Durchschnittsverdienst ein bisschen einen Sparplan bedient.
Ja, auf jeden Fall.
Also, das war jetzt schon das Schlusswort vorweg, ja, aber Gratulation zu dem Portfolio. Ist wirklich, ich war so beeindruckt, gerade im Vorgespräch, wie man das in einem Jahr so toll den Start angehen kann. Jetzt erzähl uns, erste Wohnung, 142.000 Euro. Ja. Wie hast du die gefunden und warum hast du die gekauft?
Die habe ich online gefunden und um das Ganze vorwegzunehmen, nach jetzigem Stand auch meiner Meinung nach zu teuer eingekauft. Ich habe ein kleines Problem mit Geduld. Habe mich ein kleines Stück hochbieten lassen. Ich glaube, es waren am Ende auch nur 10.000. So macht am Ende jetzt auch keinen großen Unterschied auf lange Zeit gesehen. Ne? Und das Learning dabei, die erste Wohnung zu kaufen, war viel größer als als die 10.000 am Ende. Mhm. Also ich bin darauf online gestoßen, über ImmoScout stand online, war ich dann auch besichtigen, hatte dann auch noch nicht so viel Ahnung bei der Besichtigung, was mir immer noch hinterherhinkt, auch kein großes Thema. Also man sieht halt auch, dass oft einfach Dinge, die man übersieht, jetzt auch nicht das große Problem am Ende sind. Bei der Besichtigung ist mir gar nicht aufgefallen, dass kein Zimmer eine Zimmertür hat. So, und das ist mir dann kurz vor der Neuvermietung erst aufgefallen. Ja, auf jeden Fall online bin ich draufgestoßen, zur Besichtigung gefahren, so am Ende mein Kaufpreisangebot in Form Kaufabsichtserklärung abgegeben, dann nochmal einen Rückruf vom Makler bekommen irgendwann und der dann gesagt hat, wir stellen uns doch den und den Kaufpreis vor, wir haben dann ein Gegenangebot, wo ich dann nochmal mit drauf eingestiegen bin am Ende. Aber ich konnte die Wohnung dann für 110% finanzieren über die erste Bank. Rechnet sich super, bin da Cashflow-neutral, was für die erste Wohnung ein guter Start ist. Deswegen würde ich es nicht nochmal so kaufen in der Form, aber zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Du hast dich hochbieten lassen, das ist interessant. Also vor einem Jahr, würde ich sagen, war schon noch auch Phase so, hey, wir verhandeln eigentlich eher, aber es gab wohl mehrere Interessenten dann, ne?
Ja,
bei der 2,4 auf dem Quadratmeter in Leverkusen.
Ja, genau, das ist ja immer noch ein super Kaufpreis pro Quadratmeter. Die Wohnung war aber ursprünglich eher an Eigennutzer inseriert, was man dann auch gemerkt hat im Kaufpreis, beziehungsweise am Ende, weswegen ich mich nicht da hochbieten lassen habe. Aber es hat sich trotzdem gerechnet nach meiner angesetzten Kaltmiete, die ich da angesetzt hat. Von daher dachte ich, mache ich den Sack trotzdem zu.
Ja, okay. Bist du jetzt heute happy mit dem Ergebnis?
Ja, wie gesagt, waren viele Learnings dabei, gerade bei der ersten Wohnung. Und ich zahle nichts drauf, bin am Ende cashflow-neutral. Und darauf kommt es erstmal an bei der ersten Wohnung.
Ja, genau. Also du hast die jetzt langfristig vermietet, haben wir ja gerade gehört. Deine erste Vermietung, ganz normale Vermietung, kein spezielles Konzept. 960 Euro Warmmiete, Bankrate 700 Euro. Du hast hier immer die Warmmieten angegeben, das machst du deshalb, weil du nachher WG-Vermietung hast und damit Pauschalmieten und so arbeitest, deshalb ist das einfacher, aber wenn man mal ganz grob dann eben von der normalen Warmmiete irgendwie seine 20-25% abzieht, dann bist du quasi mit der Kaltmiete ungefähr auf der Bankrate. Wahrscheinlich hast du ganz reell gerechnet noch einen leicht negativen Cashflow, würde ich vermuten. Und eine Mietrendite von 7%, aber das ist ja super, ne? Da zahlt sich eine Wohnung gerade von selbst ab in Leverkusen. Wunderbar. Du guckst so, du bist nicht einverstanden mit negativen Cashflow, ne?
Ja, ich guck gerade, wie der Cashflow ist.
Ah ja, in deiner Tabelle ist er auch bei minus 30 Euro.
Ja, minus 30 Euro, ja gut.
Aber mir geht's gar nicht um ganz genau, mir geht's um eine grobe Schätzung, dass die Leute, was sie mitnehmen können, also wenn ich eine Warmmiete habe, Normal vergleichen wir immer Kaltmiete mit Bankrate. Mhm. Wenn die Kaltmiete und die Bankrate gleich hoch sind, dann habe ich de facto negativen Cashflow, weil ich muss ja noch Rücklagen bilden und so. Ja, und wenn ich eine Warmmiete nehme, dann ziehe ich da halt irgendwie mal, also ganz großzügig werden 25%, das machen Banken. Ich glaube, mit 15-20% abziehen kommt man auch hin und dann bist du irgendwo so in dem Bereich, dass die Kaltmiete ein bisschen höher ist als deine Bankrate und dann bist du so Cashflow-neutral, leicht negativ vielleicht. Ne? So würde ich das, ich mache das immer ganz grob über den Daumen, ne? Dass man sich das vorstellen kann.
Man muss aber schauen, was habe ich mit den jetzt in dem Fall 30 Euro monatlich investierten. Ne? Also ich kann natürlich monatlich in ETF gehen und sagen, ich spare da 100 Euro ein monatlich oder ich nehme den Hebel, den Fremdkapitalhebel mit und zahle 30 Euro in eine einzelne Wohnung ein. Ne? Also das mal ins Verhältnis zu setzen.
Brauchen wir nicht drüber reden, Cedric. Also das ist total sinnvoll und super, das zu machen. Wie viel Eigenkapital hast du denn eingesetzt?
Bei der Wohnung oder grundsätzlich?
Ja, bei der.
Bei der 2000 Euro für eine neue Küche, kleine Renovierung etc. Also für okay. Das Material auf jeden Fall.
Ich schätze jetzt, du hast 150 bis 200 Euro Tilgung pro Monat, ja, auf dieser Wohnung, okay? Ich rechne jetzt mal 150 Euro Tilgung pro Monat. Ja, ganz grob, mal 12, knappe 2000 Euro hast du Tilgung pro Jahr, okay? Du hast 2000 Euro Eigenkapital eingesetzt und jedes Jahr werden 2000 Euro getilgt. Das heißt, die 2000 Euro kriegen Kinder und zwar jedes Jahr 2000 Euro, was ja brutal ist. Du verdoppelst dein eingesetztes Geld und im Jahr drauf wieder 2000 Euro und im Jahr drauf wieder 2000 Euro, ohne dass du weiteres Geld einsetzt. Das ist eine brutale Rendite. Also es ist ein super, super Case, ne? Vor allem, weil du so Eigenkapital schon vorgegangen bist. Wie gesagt, muss man aufpassen, muss jeder verstehen, ne, mit Überschulden und ne, dass man das alles im Griff hat. Wir sehen gleich, dass es du im Griff hast. Aber ganz, ganz toller Deal. Ich will nur quasi den auf die Cashflow-Rechnung gleich hinaus, weil du, dein Anspruch ist ja, du willst jetzt darüber hinaus im Hier und Jetzt bereits Cashflow aufbauen.
Ja.
Was dir auch gelingt, wie wir gleich bei den anderen Einheiten sehen. Ne? Okay, lass uns die nächste noch angucken. Die hat gekostet 80.000 und ist auch wieder in Leverkusen. Da warst du dann wahrscheinlich schon deutlich sicherer.
Da war ich deutlich sicherer, ja. Und wie du siehst, ist der Quadratmeter Kaufpreis auch ein ganz anderer mit 750 Euro weniger auf den Quadratmeter. Die habe ich auch wieder 110 finanziert, eine kleine Mieterhöhung durchgeführt, weil die letzte Mieterhöhung vor 13 Jahren stattgefunden hat. Hab dann ein Sofagespräch geführt mit dem Mieter, sind übereingegangen gegen eine kleine Renovierung, da die Miete ja zu einem Faktor X zu erhöhen. Haben auch ein gutes Verhältnis bis dahin und der Cashflow ist auch da neutral.
Wie war der Deal mit dem Mieter genau? Also, du hast gesagt, ich renoviere was dafür?
Er wollte im Wohnzimmer die neue Decke renoviert haben. Komplett neu gespachtelt.
Also, Decke streichen.
Genau, Decke streichen, spachteln. Ah, ja. Genau.
Was hat dich das gekostet?
Es ist noch gar nicht umgesetzt. Bis jetzt.
Okay.
Ich habe ihm gesagt, er soll mir ein Angebot von einem Handwerker holen. Genau. Mhm. Und wird das dann umsetzen.
Okay, also sagen wir mal, du hast da ein Versprechen gegeben, das dich vielleicht 1.000 Euro kostet, wenn das umsetzt.
Wenn das umsetzt, ja, das Versprechen, das habe ich gegeben. Ich habe ja dafür eine Unterschrift gegeben. Also ich bekomme was, er bekommt was. Grundsätzliches Mieterverhältnis geben und nehmen. Damit bin ich jetzt bis jetzt gut gefahren und hat bei mir die Chance, mir ein Angebot einzuholen bei einem Handwerker und dass wir das dann umsetzen, das Ganze. Das ist auf jeden Fall klar.
Okay, und du hast wie viel mehr Miete bekommen?
Kaltmiete wurde um 150 Euro erhöht.
150 Euro. Also das kann sich jeder vorstellen, dass du einen sehr guten Deal gemacht hast. Macht für beide Seiten, das ist immer das, was wir sagen. Das ist mit Sicherheit eine Win-Win-Situation. Dem Mieter verbessert sich seine Wohnung deutlich. Der wünscht sich das ganz offensichtlich, sonst hätte er nicht gesagt, dass er die Decke so haben möchte und hat eine bessere Wohnqualität. Weiß wahrscheinlich auch, dass er in einer Under-Rent-Situation ist und die Miete eh steigen wird über die Zeit. Ja. Und hat da quasi noch für sich irgendwie ein Goodie und 150 Euro mehr für dich pro Monat ist natürlich signifikant und bringt die Wohnung dann für dich in den super Bereich. Du hast jetzt hier eine Bankrate von 429 Euro bei einer Warmmiete von 5,95. Jetzt machen wir wieder das, das gleiche Spiel und ziehen dir irgendwie, sagen wir mal, ein Hunderter von der Warmmiete ab, dann ist die Kaltmiete 500 Euro und die Bankrate 429.
485.
Bei wie viel?
485 ist die Kaltmiete.
Okay, habe ich ja.
Das war halt auch der Deal.
Habe ich ja gar nicht schlecht geschätzt.
Das war auch halt der Deal am Anfang. Ja. Ne? Also die Wohnung war so günstiger Markt angegeben, auch wieder auf ImmoScout, weil die Miete halt deutlich unter Marktmietdurchschnitt war. Die konnte ich auch sehr, sehr gut nochmal runterverhandeln. Und ja, als ich dann beim Mieter war, hat er mir quasi schon gesagt, dass der alte Eigentümer ihn schon darauf hingewiesen hat. Also wenn da ein neuer Käufer kommt, dann wird auf jeden Fall auf die Miete erhöht, weil wir noch lange nicht auf Marktmiete sind. Und da war er dann schon ein bisschen mit vorbereitet, darauf vorbereitet und was das Ganze dann ein bisschen vereinfacht hat am Ende.
Super. Absoluter Klassiker, im Underrent zu kaufen. Und du gehst ein Risiko ein, das muss also jedem bewusst sein, wenn man eine Wohnung kauft mit einer Kaltmiete von 330 Euro, so war sie nämlich dann, sehe ich hier in der Liste, ja, und eine Bankrate hat von 429 Euro, legt man ordentlich drauf, wenn man es nicht schafft, die Miete anzuheben. Darf man die Miete anheben? Ja, aber nicht so schnell. Und es sei denn, man wird sich mit dem Mieter einig, dass man sie schneller anhebt. Dafür muss man meistens irgendwas tun. Genau das hast du getan. Und das ist ein super, super klassischer Case. Also ja, toll. Und so kommt man halt günstig dann an Wohnungen.
15% sind ja auf jeden Fall möglich, alle 3 Jahre, je nachdem, in welcher Stadt man ist. Mhm. Das wäre dann hier auch mindestens gegangen. Und nach jetzigem Stand, das war die letzte Wohnung, die ich dann auch vermietet gekauft habe. Ich jetzt eher das Konzept fahre, nur noch leerstehende Einzelwohnungen zu kaufen, weil ich da viel freier in der Vermietung bin, die viel freier gestalten bin. Ne? Wenn sie leer steht, dann kann ich renovieren, dann kann ich das draus machen, was ich mir da vorstelle. Deswegen bin ich da deutlich flexibler und kann auch kreativer sein. Deswegen würde ich so eine vermietete Wohnung auch gar nicht mehr kaufen, nach jetzigem Wissen.
Okay, nur noch leer. Findest du genug Leerwohnungen?
Mittlerweile bin ich gar nicht mehr auf der Suche nach leerstehenden Wohnungen. Also klar, wenn sich was ergibt, das sanierungsbedürftig ist, vielleicht für den Handel, dann ja, oder ich kann nochmal so ein WG-Konzept fahren, das sich super rechnet, dann auf jeden Fall. Andererseits wurde mir von mehreren Bankkontakten da geraten, mich eher da auf Mehrfamilienhäuser zu fokussieren, weil mein Portfolio ja jetzt doch
schon
eine bestimmte Größe hat und das sehr aufwendig ist in der Bankenprüfung, da jetzt mit mehreren Einzelwohnungen hinzugehen und zu sagen, ich komme jetzt hier mit der nächsten 50 Quadratmeter Wohnung an. Ne?
Auch nett, wenn die Banken einem sagen, hey, mach doch mal jetzt mit Mehrfamilienhäusern weiter, sonst haben wir so viel Klein-Klein-Arbeit. Super. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, du sagst dann, okay, jetzt kaufe ich nur Leerwohnungen, also würdest du, ja, jetzt kaufst du Mehrfamilienhäuser, ist klar, aber zu dem Zeitpunkt von vor ein paar Monaten hast du gemerkt, Leerwohnungen machen für dich eine Menge Sinn, weil du da kreativ werden kannst. Jetzt erzähl mal, was kreativ bedeutet. Du hast einmal Rent-to-Rent, du hast einmal WG.
Ja, was kreativ bedeutet heißt, ich glaube, ein gutes Beispiel ist an einer Wohnung in Gladbach zu erklären. Die kam online, ich hatte gesehen, dass auf 105 Quadratmeter 3 Zimmer waren, hab mir die Wohnung angeguckt und dachte, okay, eigentlich relativ günstiger Quadratmeterpreis, aber was will man mit 3 Zimmern auf 105 Quadratmetern? Also ich würde es niemals bekommen, die Kaltmiete so anzusetzen, dass sich das rechnet, dass es die Bankrate glatt zieht. Und habe dann geguckt im Grundriss, ein Raum war 40 Quadratmeter groß, das war der Wohnraum/Wohnzimmer. Und habe mir überlegt, okay, ey, da kann man ja eigentlich, oder ist es möglich, da eine Wand hinzusetzen, eine Trockenbauwand, um daraus ein 4. Zimmer zu machen? Dann war das in dem Moment für mich präsent, auf WG, ein WG-Konzept zu fahren. Genau, und dann wurde aus 3 Zimmern 4 Zimmer, habe mir das Ganze angeguckt, habe gesagt, was ich mir vorstelle, was ich für einen Kaufpreis bieten kann, bin dann an dem Tag selber noch besichtigen gefahren, weil die Maklerin nochmal angerufen hatte und hatte dann mein Kaufpreisangebot abgegeben, das Ganze wurde dann zur Verkäuferin gebracht und die hat dann nochmal ein kleines Gegenangebot gemacht und dann konnten wir einen Deal eintüten und jetzt am Ende bin ich echt zufrieden mit dem Ergebnis. Aber das meine ich halt mit kreativer Arbeit, ne? Dass man irgendwie aus 3 Zimmern 4 Zimmer macht oder Ähnliches.
Wie hast du das geschafft, die dann eben, du musstest ja aus 3, 4 Zimmern machen. Wie lief das mit der Umsetzung, mit Handwerker koordinieren? Was hat dich das gekostet? Erzähl mal.
Ich hatte erstmal die Maklerin telefonisch gefragt, ob das denn möglich ist. Da sagte sie, ich informiere mich mal. Hatte dann gesagt, dass die anderen Eigentümer in dem Haus das teilweise auch haben. Also aus diesem großen Zimmer zwei gemacht oder das schon so hatten ursprünglich. Deswegen war die Umsetzung klar. Dann kam es zum Kauf. Ich hatte in der Zeit dann natürlich nach einem Handwerker gesucht, bin dann mit einem alten Kumpel auch wieder in Kontakt gekommen, der Handwerker ist, habe das mit dem besprochen, der es dann am Ende auch umgesetzt hat. Ja, und jetzt haben wir da eine Trockenbauwand gezogen, haben da zwei separate Zimmertüren eingebaut und ja, ist super vermietet. Also läuft super.
Was hat sich gekostet, die Arbeiten in der Wohnung?
10.000. Ja.
Also 10.000 und wie viel Eigenkapital hast du sonst noch einsetzen müssen bei der Wohnung?
Für die Wohnung gar nichts.
Gar nichts. Also du hast 10.000 Euro Eigenkapital eingesetzt. Oder hast du die auch finanziert?
Nee, also wir haben da die Kaufnebenkosten umgelegt auf den Verkäufer und die Darlehenssumme höher angesetzt. Mhm. Und dann ist die Verkäuferin quasi in Kasse gegangen, weil sie einen höheren Kaufpreis ausgezahlt bekommen hat. Ja, ja. Dann hatte ich halt noch das Modernisierungsdarlehen für den Handwerker oder für die Modernisierung am Ende.
Okay.
Und bin dann ohne Eigenkapital einzusetzen da rausgegangen.
Stark.
Also war natürlich auch vorher kalkuliert, ne, mit der Finanzierungsstruktur auseinandergesetzt. Muss man auch erstmal einen Banker finden, der das mitmacht. Da bin ich jetzt über einen Finanzierungsvermittler gegangen. Wir arbeiten mittlerweile sehr häufig zusammen und das klappt richtig gut. Grüße nochmal. Und
Ja, schön. Wir reden gleich über das Thema Finanzierung. Das ist spannend, weil die Frage drängt sich auf, wie du mit in Summe 20.000 Euro Eigenkapital für über 1 Million Immobilien kaufst und dabei noch sanierst und renovierst. Aber also das nehmen wir jetzt mal für gegeben an und verstehen es gleich im Detail. Aber du hast hier, also dass die ganzen Kaufnebenkosten innen gehabt, also mitfinanziert, und du hast die Modernisierung mitfinanziert. Mhm. Den Umbau auch auf WG, was da grandios ist. Ja. Jetzt vermietest du vier Zimmer mit vier einzelnen Verträgen.
Richtig. Einzelmietverträgen, ja. Pauschal.
Okay. Und wie hast du die Mieter gefunden und hast du möbliert?
Ich hatte in Mönchengladbach, ist die Wohnung erst nicht möbliert. Hatte mir vorher darüber Gedanken gemacht, ob das denn überhaupt notwendig ist, ob ich die Zimmer auch so wegbekomme. In Köln war das nochmal was anderes. Auf jeden Fall habe ich mich dazu entschlossen, nicht zu möblieren. Habe die Zimmer auf WG gesucht und Kleinanzeigen online gestellt. Das hat auch super geklappt. Auf jeden Fall bei den ersten drei Zimmern hatte ich schnell einen Mieter drin. Bei dem vierten hat es dann ein bisschen was gedauert. Hätte ich auch am Ende gar nicht gedacht. Hätte gedacht, es zieht sich länger, als Mieter nicht zu wissen, mit wem ziehe ich denn jetzt in eine WG, als das am Ende zu wissen bei den vierten. Die sind mittlerweile auch alle möbliert, also Bettgestell, Schreibtisch und Schrank drin, nach Rücksprache mit den Mietern. Die hatten dann beim Einzug gefragt, ob denn die Möblierung dabei ist. Und da war auch noch ein kleiner Puffer mit in der Finanzierung drin, sodass ich das ursprünglich auch eingeplant hatte. Und die Zimmer wurden dann auch möbliert übergeben.
Großartig. Also Wahnsinn, was dann rauskommt. Lass uns mal kurz nur spekulieren, was würdest du, also die Wohnung hat eine Bankrate von 732 Euro. Was würdest du bei einer normalen Vermietung bekommen? Für welchen Quadratmeterpreis könntest du vermieten in Mönchengladbach?
Normale bei der Vermietung. Größe von 105 Quadratmetern wahrscheinlich nur für 7 oder 8 Euro.
Ja.
Konservativ für
7. Also 7,50 Euro nehme ich an. Dann kriegst du 800 Euro im Monat bei 732 Euro Bankrate. Was erstmal schön ist, weil ich finde, man braucht immer ein Fallback. Und das möchte ich jetzt unbedingt unterstreichen. Jeder sagt ja, naja, WG-Vermietung und weiß ich nicht, ob ich das machen will. Das ist ein super guter Deal. Wenn du das jetzt für 800 Euro vermietest, 800 kalt und 732 Euro Bankrate hast, dann wird die sich weitestgehend von selbst abzahlen. Wir machen wieder das gleiche Spiel. Du hast nicht mal einen Cent Eigenkapital eingesetzt und hast jetzt hier eine Tilgung von, weiß ich nicht, 200 Euro im Monat oder so, die dein Vermögensaufbau ist. Also 2.400 Euro im Jahr entstehen für dich, für dein Vermögen, die diese Wohnung abbezahlt, ohne dass du was tust, mit 0 Euro Eigenkapital, die du dafür hinlegen musst. Das ist erstmal ein sensationeller Deal. So. Cedric sagt aber, ich will Cashflow im Hier und Jetzt und vermietet nicht für 800 Euro, sondern vermietet für 1.900 Euro. Fairerweise warm. Und da muss man dann Strom und so weiter abziehen. Und ne, er hat ja auch mehr Finanzierungsvolumen aufnehmen müssen für die Modernisierung und so, mit Umbau und ein bisschen Möblierung. Aber du weißt selber aus einen Cashflow in deiner Liste von 500 Euro. Und da, also genau 505,35 Euro. Und dahinter stehen auch, ich sehe es in deiner Liste, die exakten Kosten, die du wirklich hast für Strom und was da abwärts. Das heißt, du kannst wirklich hier guten Gewissens 500 Euro im Monat rausziehen. Die könntest du auf den Kopf hauen reinvestieren, sonst was damit machen, aber dieses Projekt braucht diese 500 Euro nicht, die kannst du nehmen und es zahlt sich darüber hinaus von selbst ab.
Genau, ja. Das habe ich im Überschuss. Natürlich müssen davon Rücklagen gebildet werden, ne? Kosten fallen immer wieder an durch irgendwelche Reparaturen. Aber das war ja auch am Anfang mein Fokus.
Die Rücklagen hast du schon gebildet?
Wie viele ich schon gebildet habe?
Cedric, sorry, wenn ich dir... Nein. Ich wollte gerade sagen, die Rücklagen hast du bereits gebildet. Ich habe gerade vorgelesen, 505 Euro Cashflow. Aber davor hast du Rücklagen bereits abgezogen von 108 Euro im Monat. Ne? Also das ist ja schon dein Cashflow. Also
Das sind zwar die Rücklagen, die die Hausverwaltung bildet. Also das sind die Instandhaltungsrücklagen, die von den Nebenkosten zusätzlich abgezogen werden. Dazu kann man natürlich noch sagen, okay, ey, ich muss irgendwie über die Jahre auch selber Rücklagen bilden für anstehende Reparaturen.
Ah ja, das solltest du tun, ja.
Genau.
Ja, okay, das kannst du aber. Wie gehst du damit um? Das ist ein spannendes Thema. Das solltest du auf jeden Fall tun. Du hast diese 1500 Euro Cashflow im Monat, weil du wirst sie ja eben nicht auf den Kopf hauen, schätze ich, sondern du wirst was anderes damit tun.
Nee, schön wär's. Ja, na klar. Also mein Fokus ist natürlich langfristig oder weiterhin auch das Portfolio auszubauen. Bin ja auch gerade wieder dabei. Deswegen, also Cash zu haben ist immer schön, ist immer notwendig, Eigenkapital zu haben, einen Puffer zu haben, das definitiv. Also es kann immer irgendwas passieren. Jetzt habe ich den größten Teil noch im ETF stecken, wo ich dann vielleicht nochmal ein bisschen was an Rendite rausholen kann. Ansonsten würde ich das jedem raten, auf jeden Fall Puffer zu haben und Rücklagen auch zu bilden in irgendeiner Weise, ne? Um nicht alles auf den Kopf zu hauen.
Ja, auch mit 26, ey, das ist so schlau. Die Zeit tickt so krass für dich. Also wenn du jetzt nicht ausrastest in Sachen Lebensstandard, ja, und dir nicht ein paar dumme Dinge angewöhnst und, sag ich mal, ganz normal auf dem Niveau weiterlebst, wie du es gewohnt bist, aber nebenbei diese Vermögensaufbaumaschine für dich im Hintergrund arbeitet, wow, also wo du allein mit Mitte 30 stehst und was du für Möglichkeiten hast, brutal, ja, ich bin jetzt 40, ja, also wenn du jetzt so alt bist wie ich, dann kannst du es dir aber echt aussuchen, glaube ich, wenn du so weitermachst. Ja, sensationell, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wir reden über 1500 Euro Cashflow im Monat, die du dir jetzt aufgebaut hast. Und du redest gerade davon, dass du das auch noch in Aktien steckst zum Teil oder in ETF, ne? Nehmen wir nur mal das an. Oder du kannst ja wieder reinvestieren, auch in Immobilien. Aber nehmen wir mal an, du kommst so Eigenkapital schonend weiter zurecht und kannst jetzt noch das nächste Mehrfamilienhaus kaufen. Wir reden gleich über dein erstes, was du gekauft hast. Das ist ein brutaler Hebel. Wir haben gerade die Deals gerechnet, wie gut sie schon sind, auch mit dem normalen Vermietungskonzept, was da an Vermögensaufbau im Hintergrund passiert. Das ist das, wenn wir sagen, die Million zahlt sich von selbst ab. Und dann bleibt Cashflow übrig und den nimmst du und verzinst es noch entweder am Aktienmarkt oder mit neuen Projekten. Da kriegt dein Geld Kinder und die Kinder kriegen wieder Kinder. Also es ist echt gut. Also
neue Projekte auf jeden Fall.
Ja. Ja, sehr gut. Genau, Mehrfamilienhaus. So, die Bank sagt, und das hörst du dir natürlich nicht zweimal an, sondern kaufst das erste Drei-Parteien-Haus. Das ist jetzt dein jüngster Kauf, ne? Wann warst du da beim Notar? Jetzt
Vor 5 Monaten oder so, ne? Im Dezember letzten Jahres.
Ja, genau. Ja, cool. Erzähl von dem Deal.
Ja, also zu dem Zeitpunkt war es auch noch nicht so, dass die Bank da gesagt hat, fokussiere dich lieber mal auf größere Objekte. Das kam eher von mir, der Gedanke. Langfristig ist natürlich auch das Interesse da, eher in Mehrfamilienhäuser zu investieren als in Einzelwohnungen, weil mittlerweile sehe ich den Aufwand halt, den man für eine einzelne Wohnung hat, im Verhältnis, ja, ähnlich wie mit dem Aufwand von einem Mehrfamilienhaus. Hab mich dann auf die Suche begeben, hatte auch eine gewisse Renditevorstellung, weil ich wollte ja Cashflow aufbauen. Hab mir Mehrfamilienhäuser angeguckt, Kaufpreisangebote abgegeben. Das war natürlich wieder ein ganz anderes Level irgendwo, ganz anderer Erfahrungsschatz, den man da erst aufbauen musste bei der Besichtigung von Mehrfamilienhäusern, weil man nochmal auf ganz andere Dinge halt achten muss als bei Wohnungen, gerade auch was mögliche Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen angeht. Der Kostenfaktor ist halt viel höher. Ich weiß gar nicht, wie viel ich es am Ende runterbieten konnte. Auf jeden Fall war es für 429.000 inseriert und am Ende sind wir bei einer Summe von 360.000 gewesen. Ich hatte als es online ging, hatte ich die Maklerin direkt angerufen. Das kam bei mir mit einer Push-Benachrichtigung aufs Handy und ich hatte gerade nichts zu tun in dem Moment. Hab die Maklerin dann angerufen, hab gesagt, die soll mir ein, zwei Unterlagen vielleicht zukommen lassen, damit ich da eine Einschätzung geben kann. Wusste auch direkt, dass es zu teuer inseriert, hatte dann ungefähr meine Kaufpreisvorstellung gesagt, hatte mir dann im Kalender eine Wiedervorlage gemacht für ein paar Wochen, Monaten, hatte sie dann, glaube ich, noch zweimal angerufen und gefragt, wie der aktuelle Stand ist. Beim zweiten Mal sagte sie mir dann, ja, wir würden ungefähr auf den Preis kommen, den ich mir da jetzt vorstelle. Also wir können es auf jeden Fall versuchen, weil es einfach nicht wegging. Genau, oder man sich nicht einig wurde am Ende. Genau, bin dann besichtigen gefahren mit meinem Vater. Der ist im Gutachterausschuss beim Kreis. Der fährt mittlerweile auch bei Mehrfamilienhäusern mit auf Besichtigung und macht sich einen zweiten Eindruck. Also wir haben dann quasi vier Augen, die auf alles schauen.
Cool.
Ja, sind wir auf jeden Fall übereingekommen. Bei dem Angebot habe dann noch ein kleines Modernisierungsdarlehen aufgenommen. Und das vom Faktor her rechnet sich super. Ich bin da auch wieder im Überschuss. Also es lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut rechnen.
Normale Vermietung und die drei sind vermietet, die Wohnung gewesen beim Kauf? Oder sind sie jetzt? Du kaufst ja gerade noch.
Genau, die waren ursprünglich auch vermietet. Im Erdgeschoss ist eine Gewerbeeinheit, wo auch die Miete seit 13 Jahren nicht erhöht wurde. Da wollte ich jetzt auch nochmal dran, um es einfach auch marktüblich zu machen. Das war bei der Finanzierung ein kleines Problem, da die Gewerbemiete im Verhältnis zu den beiden Wohneinheiten, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen,
ja, ja,
aber relativ hoch ist, ne? Und da musste ich auch erstmal eine Bank finden, was am Ende auch wieder über einen Finanzierungsvermittler ging, wo wir dann auch zu einer super Lösung gekommen sind. Ich habe super Konditionen bekommen, hatte aber auch eine genaue Vorstellung, ne? Und das ist auch, das Mehrfamilienhaus ist in der Nähe von der Wohnung, die auch in Mönchengladbach ist. Und wenn das Gewerbe nicht mehr da drin ist, habe ich auch die Vorstellung, da auch wieder eine Energie draus zu machen. Also habe mir natürlich jetzt schon Gedanken gemacht für ein paar Jahre, was mache ich daraus, ne? Gewerbe ist natürlich immer schwierig.
Du willst es umnutzen in eine Wohnung?
Genau, auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall.
Okay, weil, also wirklich tolle Zahlen, ne? Auch wieder eine Warmmiete von 3.000 Euro bei einer Bankrate von 1.830 Euro. Ich ziehe dir wieder die 20-25% ab, bist du bei einer Kaltmiete wahrscheinlich von 2,4 gegenüber einer Bankrate von 1.830 Euro.
Genau, aktuell ja.
Ja, das ist sensationell. Ja, Cedric, es drängt sich die Frage auf, vermutlich allen, die zuhören, wie machst du das so gut mit der Finanzierung? Also jeder weiß, dass ein Polizist Beamter ist, das ist auf jeden Fall nicht schlecht und hilft natürlich bei der Finanzierung. Aber, also erstmal, du hast nicht 1 Million Euro auf dem Konto irgendwo liegen als Eigenkapital zum Start. Du hast jetzt bisher 20.000 eingesetzt, hast du gesagt. Wie ist dir das gelungen, so gut immer zu finanzieren?
Grundsätzlich Weiterbildung ist ein großer Faktor. Ich habe ungefähr vor 2 Jahren, so war mein Start in Immobilien, bei der IHK eine Prüfung zum Finanzierungsvermittler gemacht. So genau, und habe da natürlich die Grundbausteine gelernt, so wie alles geht. Und dann über die Masterclass bei euch, bei Immocation, halt weitere Tipps und Tricks an die Hand bekommen, wie man möglichst eigenkapitalschonend vorgeht. Bei dem Haus haben meine Eltern mich auch mit einem kleinen, ich nenne es bis heute Studiendarlehen, unterstützt. Mhm. Aber die bekommen dann natürlich monatlich eine gewisse Rate bezahlt. Also es finden sich auf jeden Fall Mittel und Wege. Man muss, ich hatte mit einem Coach von euch, Daniel Kleinert, ein Einzelcoaching, der mir irgendwann sagte, weil ich mich teilweise selber limitiert habe, finde Wege. So, und das muss man sich einfach in den Kopf setzen. Dann findet man auf jeden Fall auch irgendwie Wege, Dinge zu finanzieren und auszuprobieren. Genau, und wird sich dann am Ende vielleicht auch ein bisschen sicherer in der Handhabung, was man dabei macht.
Lass uns da nochmal ein bisschen Fleisch an Knochen bringen. Also, ich sag mal ein paar Sachen, die wir jetzt ja schon gehört haben. Du hast zum einen, du hast jetzt bei dem Mehrfamilienhaus gesagt, es gibt deine Eltern geben dir ein Darlehen, das du als EK dort nutzen kannst. Also das ist, kann man sich vorstellen, wie mezzanines Kapital, nur vermutlich waren deine Eltern etwas gnädiger im Zins und haben dir dafür nicht 12% Zinsen reingestellt oder ihr konntet euch besser einigen. Super, ne, ist ja toll, also Eltern freuen sich, wenn der 26-jährige Junge sagt, ich will was aufbauen können, was dazu tun, und super, ne? Gute Strategie. Dann haben wir schon gehört, du hast öfter mal die Kaufnebenkosten rein finanziert. Ich gehe davon aus, in Absprache mit Finanzierungsvermittlern und Banken zu sagen, hey, die Kaufnebenkosten werden vom Verkäufer getragen. Das kann man so vereinbaren im Kaufvertrag. Und dann wird das quasi, es ist Teil des Kaufpreises. Die Bank tut sich leichter, das mitzufinanzieren. Und so kommst du zu einer 110% Finanzierung.
Ja.
Dann hast du die Banken offensichtlich davon. Bitte?
Ganz kurz. Also dafür muss ich halt auch günstig einkaufen, ne? Also es bringt ja nichts über Markt Durchschnittspreis einzukaufen und dann noch mehr finanzieren zu wollen. Also das macht, wird keine Bank mitmachen.
Ganz wichtiger Punkt. Ja, super, dass du es gerade sagst, weil genau, wenn ich zur Bank gehe und dieses Spiel, was ich mache, muss die Bank das ja einwerten mit dem neuen erhöhten Preis, in dem die Kaufnebenkosten drin sind. Und dann müssen die ganzen Tools bei der Bank und die Marktfolge immer noch sagen, ja, ist ein super Deal. Das heißt, du musst wirklich gut eingekauft haben, dass das funktioniert. Also das ist auch ein großer Schlüssel. Und toll, dass Daniel Kleinert das so zu dir gesagt hat. Ne? Also du limitierst dich selber und finde Wege. Also es ist wirklich so. Und es ist die aktuelle Marktphase ist so krass. Es ist so viel Unsicherheit. Und der größere Engpass sind die Banken. Und es ist so toll, dir zuzuhören, zu merken, wie du mit den Banken super, super zurechtgekommen bist, offensichtlich. Und die allermeisten aber an der Bank gerade scheitern, weil sie sich nicht genug Mühe geben. Und das ist ja so geil. Wenn du dir dann die Mühe gibst, dann kannst du eben diese Deals machen und bist finanzierbar und hast eine tolle Struktur.
Ja.
Okay, also, kurz dritter Punkt. Modernisierungsdarlehen. Hast du dir quasi immer mitfinanziert oder hast du dir öfter mal mitfinanziert? War das da leicht, die Banken zu überzeugen, zu sagen, hey, Renovierung finanziert sie mit?
Das auf jeden Fall. Also da sind Banken sehr gewillt. Also es erhöht auch einfach den Wert, ne? Wenn ich mir ein kleines Modernisierungsdarlehen wieder aufnehme für eine Wohnung und damit das und das vorhab. Also da sagt keine Bank Nein zu, weil es am Ende ja den Wert hebt, den ich ja auch dann am Ende im Fall einer Zahlungsunfähigkeit der Bank zur Verfügung stelle durch die Entwicklung der Wohnung, ne? Also es erhöht am Ende nur den Wert des eingekauften Objekts, ne? Zum Modernisierungsdarlehen.
Ja, ja. Noch was du ergänzen würdest als Tipp zur Zusammenarbeit mit Banken, um möglichst Eingabe da schon drauf vorzugehen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Grundlagen sind eigentlich die eigene Haushaltsrechnung, ne? Sich über die eigenen Finanzen Gedanken zu machen, so wie hoch sind meine Ausgaben, wie hoch sind meine Einnahmen, sich darüber ein Bild zu machen und das auch zu verschriftlichen gegenüber der Bank. Jede Bank fordert ja eine Selbstauskunft. Am Ende, was man dann mit fortgeschrittenen Immobilienportfolio machen kann, eine Immobilienaufstellung. Ich habe noch eine Bankbroschüre gemacht. Das war am Anfang jetzt gar nicht so relevant, weil eine Bank eher nur darauf guckt, auf deine persönliche Bonität. Was machst du beruflich? Wie ist der Arbeitsvertrag? Wie ist die Haushaltsrechnung aufgestellt? Das wird jetzt oder wurde jetzt in den letzten Monaten eher bei mir relevanter, eine Bankenbroschüre zu haben und sich vorzustellen, was ist eigentlich das Konzept der Person, ne? Was will ich langfristig erreichen? Aber am Ende sitzen da ja auch Menschen, ne? Die am Ende auch vergleichbar mit anderen Berufen, also das ändert am Ende nichts. Also es sind Menschen, mit denen man sprechen kann und man muss halt versuchen, da auch den Ansprechpartner zu finden, der Lust auf einen hat, ne? Der versteht, was man macht. Und wenn alles nicht...
Wie viele verschiedene Banken?
5 unterschiedliche aktuell. Ne? Aber es ging ja bei mir auch viel über einen Finanzierungsvermittler, der wiederum auch... also es war nach der zweiten Wohnung relativ schwierig für mich, die weiteren Objekte zu finanzieren, da ich war selber bei der Bank auch vorstellig, bei der ersten, wo ich die beiden Wohnungen finanziert habe. Und hab das nächste Objekt vorgestellt. Die fanden das auch super, haben es mir aber quasi kaputt gerechnet mit einem Bausparvertrag etc. Also die waren gewillt, es zu finanzieren, aber es ging aus interner Bankenlogik halt nicht. Ne? Die haben halt gesagt, es geht alles zu schnell und warten Sie mal ein bisschen. So, und dann habe ich halt einen Kontakt über einen Finanzierungsvermittler kennengelernt, der dann wiederum auch Kontakte in die Gewerbekundenabteilung hat, wo man dann nochmal ganz andere Möglichkeiten hat. Ne? Aber das ist alles ein Spiel mit Kontakten, wo ich aktuell dabei bin, das selber aufzubauen. Habe jetzt auch nächste Woche nochmal einen Termin in der Gewerbekundenabteilung, um die Möglichkeit, mich selber da vorzustellen. Genau, da muss man einfach kreativ werden. Es gibt auf jeden Fall Wege. Und am Ende muss einem einfach Glaube geschenkt werden, dass das klappt, was man sich vorstellt.
Großartig, dass du es sagst. Ne? Jeder, der jetzt zuhört und den Glaubenssatz hat, ja, Beamte haben es besonders leicht. Also das hilft natürlich enorm, weil das ist eine sehr solide Festanstellung. Ganz normale Festanstellung hilft auch. Und ich kenne auch Leute, die selbstständig sind, Freelancer sind, die so schon nach 2 Jahren Selbstständigkeit, obwohl man immer sagt, es braucht mindestens 3 Jahre, tolle Immobilienprojekte finanziert haben. Ne? Es ist immer, macht euch nicht den Glaubenssatz, dass das nicht geht. Wenn man sich Mühe gibt, dann geht's. Cedric, warum hast du das Ganze angefangen? Mit welcher Vorstellung, wo das hingehen soll? Und was ist jetzt deine Vorstellung, wo das hingehen soll?
Ja, Also grundsätzlich hatte ich auf der Arbeit ein Erlebnis mit meinem ersten Chef nach dem Studium, was nicht so positiv war, was mich zum Umdenken angeregt hat. Und ich hatte immer die Vorstellung, selbstständig zu sein. So kam das, mich mit dem Thema Immobilien zu beschäftigen. Genau, wollte halt selber verdienen, für mich selber sorgen. Was bei mir ein großer Punkt ist, ist beruflich nicht unbedingt abhängig zu sein und selber dafür Sorge zu tragen, wo ich jetzt auch auf dem Weg bin oder ne, weiterhin auf dem Weg bin. Und ich habe mir Anfang letzten Jahres das Ziel gesetzt, bis Ende diesen Jahres mein komplettes Nettogehalt mit monatlichen Überschuss, Cashflow-Überschuss gedeckelt zu haben.
Das hast du Anfang des Jahres gesetzt für dieses Jahr 2026?
Nee, das habe ich mir Anfang letztes Jahres als Ziel gesetzt. Also ich hätte dafür selber gesagt, okay, in 2 Jahren sollte das Ganze möglich sein, auch wenn es sehr ambitioniert ist. Aber man muss sich ja hohe Ziele stecken, habe ich mal gehört.
Das wirst du schaffen. Es ist wirklich ein ambitioniertes Ziel. Ich möchte das immer so auftrennen für die Leute, die zuhören auch, und dass wir da immer realistisch bleiben. Wenn man Immobilien kauft zur Altersvorsorge, zum langfristigen Vermögensaufbau mit einer ganz normalen Vermietung, dann ist es am Anfang nicht einfach, da große Batzen Cashflow aufzubauen im Monat. Da müsste man einen sehr großen Immobilienbestand aufbauen, damit da dann über die Zeit, über ein paar Jahre, ein bisschen was übrig bleibt. Oder man muss sehr stark entwickeln. Wir haben das ja auch getan. Wir haben unser ehemaliges Konzerngehalt durch einen Immobilienbestand quasi geschafft, dass wir das da schon rausziehen können. Das ist aber ein viel steilerer Plan, das im Hier und Jetzt zu tun, wenn man sagt, ich will das in 20, 30 Jahren haben, weil sich bis dahin die Immobilien von selbst abzahlen und da viele Mechanismen wirken durch die Inflation, laufen die Mieten in Bankraten davon und so weiter und so fort. Und jetzt zu sagen, okay, ich will mein Nettogehalt in 2 Jahren aus Immobilien haben, brutales Ziel und ganz toll, dass du das gesetzt hast und du realisierst das im Moment, so würde ich es rausarbeiten, durch einen sehr guten Einkauf, sehr gute Finanzierung und ein Sondervermietungskonzept on top, weil deine Cashflow-Bringer sind natürlich schon die WG-Vermietung dann am Ende, ne? Und wenn du da jetzt so weitermachst, dann wirst du wahrscheinlich ein Konzept ein bisschen on top setzen müssen, was aber nicht so speziell ist. Du bist ja jetzt keiner, der super Sondervermietungskonzepte umsetzt und das skalieren will, die ganz speziell sind, sondern eine WG ist auch eine normale Vermietungsform am Ende, die gar nicht so speziell ist, aber die halt einen echten Cashflow plus bringt. Und dann hast du das, bin ich sicher, kriegst du das hin. Und was für eine Geschichte dann. Also machen wir gerne in einem Jahr wieder einen Podcast, ne? Und dann kann man sagen, so in 2 Jahren das eigene Nettogehalt einkassiert. Ja. Passiv, stark. Cedric, bevor wir auseinandergehen, ich weiß, du hast vorbereitet, du hast sogar eine Website, glaube ich, vorbereitet. Du bist auf jeden Fall interessiert auch an Co-Invest. Also du willst es noch stärker wachsen lassen, als du es ohnehin tun kannst. Macht Sinn, kommt jeder an den Punkt, kommt dann auch bei Co-Invest vorbei. Und wir machen es ja auch so. Und das Gefühl zu sagen, hey, ich gebe Cedric vielleicht Geld, weil ich selber keine Zeit habe, aber er macht damit gute Immobiliendeals, hört sich nicht schlecht an. Das kann man mit dir tun, oder? Und wie kann man dich erreichen?
Ja, genau. Also ich habe mir eine kleine digitale Visitenkarte gebaut unter www.cedric-eigelshofen.de. Genau, also ich versuche jetzt weiterhin mit privaten Kapitalgebern zu arbeiten, Co-Invest aufzubauen und genau das Ganze ein bisschen größer aufzuziehen. Darunter ist dann auch mein Ankaufsprofil zu finden.
Großartig, meldet euch bei cedric-eigelshofen.de. Ja. Da kann man das aufrufen. Und vielen Dank, Cedric. Sorry an die Zuhörer, wenn wir uns ab und zu ein paar Mal ins Wort gefallen sind. Wir haben eine Sekunde Delay in der Verbindung hier. Das liegt, glaube ich, daran. Ich hoffe, es war trotzdem ein Hochgenuss und eine unglaublich inspirierende Geschichte. Ich freue mich, Cedric. Wir werden die Fortsetzung hier im Podcast dokumentieren. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Danke,
Marco. Ciao.